Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste und selbstbestimmte Schwangerschaft, Geburt und frühe Kindheit. Heute möchte ich gerne über das Thema sprechen, was kann es für Krankheiten in der Schwangerschaft geben, damit man da auch ein bisschen sich informieren kann. Und ich begrüße ganz herzlich liebe Frau Dr. Sabine Barth. Hallo.
Hallo, guten Tag aus Deutschland, aus Bremen, verregnet im Moment.
Ach ja. Sie sind Gynäkologin und haben eine Praxis schon viele Jahre und sind sozusagen an der Quelle, dass sie mit den Frauen sprechen und womöglich diese Fragen auch auftauchen. Und genau, vielleicht können Sie sich kurz da nochmal erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, dass Sie jetzt diese Themen, die Sie jetzt vor allem haben, was Sie dazu bewegt hat, mehr in diese Richtung.
Also ich habe natürlich ganz normal Medizin studiert, habe dann aber schon sehr früh angefangen, Zusatzausbildungen zu machen. Das erste war Naturheilverfahren. Dann habe ich die TCM-Ausbildung an der Uni in Wittenherdecke gemacht. Dann habe ich mal einen Kurs gemacht über 80 Stunden Präventivmedizin und es war mir ehrlich gesagt immer ein bisschen zu langweilig mit der Schulmedizin. Dann habe ich 2014 nochmal Präventivmedizin studiert, habe auch orthomolekulare Medizin und Ernährungsmedizin gemacht. Und dann kommt man plötzlich auf andere Kongresse, kommt mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen, mit ganz anderen Fragestellungen. Und dann eröffnet sich ein total spannendes neues Feld, was man auch umsetzen kann. Man muss dafür wirklich in der Tat ein bisschen lernen, weil man sowas in der Schulmedizin nicht so lernt. Aber es ist ganz spannend, jetzt andere Ansätze zu verfolgen.
Toll. Und viel mehr hat, das ist viel mehr ganz sozusagen, ne? Nicht mehr so ausschnittsweise,
Genau.
Sondern so.
Genau.
Ja, wunderbar. Einer der Schwerpunkte in Ihrer Praxis ist der Kinderwunsch oder die Vorbereitung auf eine Schwangerschaft, weil das ist eigentlich ja die beste Krankheitsprävention sozusagen. Ja,
Genau.
können Sie da erzählen, was Sie da machen in der Praxis?
Genau, also es gibt einen sehr schönen Spruch von einem Biologen, der hat gesagt, Krankheitsprävention fängt da an, wo Paare sich ein Kind wünschen. Genau das, denn es geht darum, dass beide, und ich betone beide, möglichst gesund in eine Schwangerschaft starten. Und nicht erst kommen, wenn Frau schwanger ist und Mann ist vielleicht beim ersten Mal dabei und dann noch mal zum Ultraschall und ansonsten ward er nicht gesehen. Und ich versuche, das auch deutlich zu machen. Also ich spreche junge Frauen ganz proaktiv an und frage, wie sieht es denn aus mit dem Kinderwunsch, um ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig das ist, dass sie schon ein paar Monate vorher kommen. Und erzähle ihnen dann auch, warum es wichtig ist, dass sie ihren Mann mitbringen. Denn die Männer glauben zwar immer, sie hätten nichts damit zu tun, aber wir wissen heute, dass über epigenetische Mechanismen die männliche Gesundheit sich im Kind widerspiegelt. Natürlich werden bestimmte Vorgänge am Anfang der Schwangerschaft aufgehoben. Das nennen wir Demethylierung, also praktisch alle Gene werden nicht alle, aber viele werden auf Null zurückgestellt und dann wird wieder remethyliert. Aber das Problem ist, dass eben nicht alle Merkmale sozusagen fast gelöscht werden, sondern einige Merkmale übernommen werden. Und dann geht es natürlich auch darum, bekommt die Frau ein Mädchen oder ein Jungen? Und wenn sie ein Mädchen bekommen, dann sind diese epigenetischen Mechanismen noch in den Ovarien dieses werdenden Mädchens. Das heißt, dieses werdende Mädchen kann diese Veränderungen noch auf ihre Kinder übertragen. Und wenn man den Frauen das deutlich macht, und das erzähle ich auch ein bisschen ausführlicher, dann sind sie eher bereit zu kommen. Und bei den Männern ist das Gute, dass diese epigenetischen Veränderungen über sogenannte Mikro-RNAs innerhalb von 2, 3 Wochen reversibel sind, also durch Lebensstil und Mikronährstoffgabe verändert werden können. Und selbst wenn längerfristige epigenetische Mechanismen wirksam waren, wie Methylierung und Demethylierung, lassen die sich innerhalb eines halben Jahres ändern. Und für die Frauen ist mir das natürlich genauso wichtig. Und für die Frauen ist mir wichtig, dass sie wirklich mit allen Mikronährstoffen gut ausgestattet sind. Und da hole ich ziemlich weit aus und erkläre auch, warum das so wichtig ist und welche Mikronährstoffe wichtig sind. Natürlich müssen die Paare das selber bezahlen. Und das ist auch nicht billig, das stimmt. Aber ich sage den Paaren immer, gucken Sie mal, überlegen Sie mal so eine Erstlingsausstattung. Dann gibt es einen Kinderwagen, dann gibt es eine Wickelkommode, dann gibt es die erste Bekleidung, dann gibt es die Babybadewanne und was weiß ich, das kostet alles viel Geld. Und einmal diese Untersuchung zu machen, kostet einen Teil davon, also vielleicht ein Viertel. Ja. Und wenn ich damit die Gesundheit meines Kindes positiv beeinflussen kann, ist das doch toll. Und dann geht es natürlich immer um Lebensstil, nicht? Um Übergewicht, um Rauchen, insgesamt um Bewegung, um Ernährung. Und da versuche ich eben Zusammenhänge deutlich zu machen.
Das finde ich, ist so eine wichtige Botschaft eigentlich, die in der Gesellschaft viel mehr um sich greifen sollte und viel mehr in den Schulen eigentlich schon vermittelt werden sollte, weil hier wirklich die Weichen gestellt werden für ein neues Leben. Das ist ja nicht nur für ein Baby im Moment, sondern für das ganze Leben dieses Babys und dessen Tochter, wenn es ein Mädchen ist. Das ist so eine wichtige Sache. Und ich finde, man kann wirklich lieber bei der Erstausstattung sparen und sich das gebraucht kaufen, als dass man bei diesen Sachen spart, weil das einfach so wichtig ist und weil so viele junge Menschen ja noch unbewusst, also sich einfach nicht dessen bewusst sind und sehr ungesund leben, viele junge Menschen. Und wenn sie dann, ne, in das Alter kommen, wo sie langsam sich Kinder wünschen, da einfach wirklich aufmerksam sein müssen und umdenken müssen und sich, und die Botschaft ist ja auch wunderbar, dass man das in kurzer Zeit, gelöst kriegt, ja, dass das keine Jahre dauert.
Also ich mache mal ein Negativbeispiel. Eine junge Frau mit 32 Jahren mit einem BMI von 38 wog also über 100 Kilo und sie plante ein Kind und ich habe ihr immer gesagt, bitte warten Sie noch, kommen Sie einmal, wir machen die Untersuchungen. Sie hat es nicht gemacht. Sie wohnte etwas weiter außerhalb von Bremen. Da der Schwangerschaftstest positiv war, ist sie dort zu einem Frauenarzt gegangen und der hat nichts gesehen und hat dann gesagt, ja, jetzt sie hat eine Eileiterschwangerschaft. Dann ist sie operiert worden. Dann stellte sich heraus, es war gar keine Eileiterschwangerschaft, sondern es war wirklich eine intakte intrauterine Schwangerschaft. Gut, was hat sie natürlich bekommen? Eine Präeklampsie, dann hat sie einen sekundären Kaiserschnitt gekriegt und dann hat das Kind eine Zwerchfellhernie gehabt und musste operiert werden, hat dann Antibiotika bekommen und den Rest kann man sich dann ausdenken. Natürlich wird dieses Kind eher kranker werden, eher Allergien bekommen, eher sowas wie Neurodermitis bekommen, weil das Mikrobiom Darm natürlich schon nachhaltig geschädigt ist. Also das sind so Geschichten, die müssen nicht sein. Das hätte man alles anders machen können. Aber es ist natürlich schwer, also gerade übergewichtige Frauen zur Gewichtsabnahme zu bringen. Wobei die müssen ja nicht alle 55 Kilo wiegen, das ist ja gar nicht notwendig. Aber Gewicht abnehmen, Rauchen einstellen, anders sich ernähren, das sind schon sehr, sehr wichtige Dinge für eine Schwangerschaft.
Ja, und zieht ja auch viel weitere Kreise, wie man nachher seinem Kind auch das Leben vorlebt. Ja, das sind ja dann
Richtig, vorlebt,
ne,
Vorbildfunktion.
unglaublich wichtig, weil wenn man sich das vorstellt, dass eine Frau übergewichtig ist, daran nichts ändert, dann wird das Kind vermutlich auch übergewichtig und das zieht ja dann auch wieder weitere Kreise.
Ja, ich bin schon sehr froh, dass es jetzt so seit vielleicht einem halben Jahr immer mehr Artikel im Deutschen Ärzteblatt gibt, jetzt nicht zu speziell der Problematik der Frauen mit Kinderwunsch, aber insgesamt, wie sehr der Lebensstil unsere Gesundheit beeinflusst. Und es wäre schön, wenn das nicht nur auf dem Papier stehen würde, sondern wenn wir das alle umsetzen würden und insbesondere auch die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Also ich glaube, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir mit Vorbildfunktion vorangehen. Es ist immer schwer, jemandem zu sagen, nicht zu rauchen, wenn man selber raucht. Es ist schwer, jemandem zu sagen, du musst abnehmen, wenn man selber übergewichtig ist.
Das stimmt.
Also Vorbildfunktion ist wichtig, auch bei Ärzten, Ärztinnen und ihren Patientinnen.
Ja, aber eben auch das, was sie machen, dieses die Frauen aufmerksam machen, schon bevor sie schwanger sind, das finde ich einen
Ja.
unglaublich wichtigen Ansatz. Das sollte auch Schule machen, wirklich unter den Kollegen und
Ja, und
Kolleginnen.
6 Monate vorher, bitte. 6 Monate vorher,
Okay.
weil 6 Monate vorher, also für den Mann mindestens 10, 12 Wochen vorher, weil da der spermatogene Zyklus beginnt. Für die Frau 6 Monate vorher, denn in dem Moment, wo der Follikel sich auf den Weg macht, so erkläre ich es auch immer für die Frauen, gucken Sie, der Follikel hat sich jetzt gelöst, er macht sich auf den Weg zum Eisprung, das dauert 26 Wochen. Er sagt Tschüss zu den anderen, ich mache mich schon mal auf den Weg. Und in dieser Zeit ist der Follikel schon ganz empfindlich für Schadstoffe, für Homozystein, für ganz viele Dinge. Also es geht 6 Monate vorher los.
Das ist auch total wichtig, weil zum Beispiel Folsäure ist ja in diesem Zeitabschnitt wichtiger als später, ja. Und wenn man das alles bewusst erlebt und sich vorher bewusst macht, dann hat man so viel Segen sozusagen statt Risiko, ja, was man damit
Ja, und es gibt ja bei uns ein
induziert.
Kinderwunschprofil, das besteht aus den bioaktiven B-Vitaminen. Auch das ist mir sehr wichtig. Also nicht nur einfach B12 abnehmen, sondern wirklich den bioaktiven Anteil des Vitamins aus der bioaktiven Folsäure, aus dem Vitamin D, aus Mineralstoffen und 6 toxische Gegenspieler. Und wenn eine Frau dann noch mehr möchte, auch noch machen wir noch Parodontitis, gucken wir, ob wir Calprotectin in den Sulkustaschen nachweisen können am Profil und vielleicht noch die Omega-3-6-Fettsäuren, das Profil. Dann ist sie aber wirklich gut versorgt, dann stellen wir alles optimal ein und dann kann es eigentlich losgehen mit dem Kinderwunsch.
Und für die Männer auch? Also machen Sie das für die
Für
Männer auch?
die Männer
Genauso.
machen wir B-Vitamine, bioaktiv Folsäure und Mineralstoffanalysen. Genau.
Wow, toll. Ja, also das sollten wirklich sich ganz viele Leute anhören und ganz viele Ärzte und das auch machen.
Ja.
Und dann, wie geht es dann weiter? Dann
Also
empfehlen
wir
Sie praktisch
versuchen.
bestimmte Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, genau. Ich empfehle verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und ich bin ja mit einigen Firmen vertraut. Und ich empfehle also bitte nicht zu Rossmann gehen, sich irgendwas kaufen, denn in den allermeisten und bitte auch nicht in die Apotheke gehen, denn leider haben die Hersteller es immer noch nicht begriffen, dass sie aus ihren Nahrungsergänzungsmitteln auch die mit der Folsäure endlich das Titanoxid rausnehmen. Und alle orthomolekularen Firmen, egal jetzt wie sie heißen, dürfen diese Zusatzstoffe nicht verwenden. Und deswegen ist es mir so wichtig, denn auch toxische Metalle werden ein immer größeres Problem. Und wir sehen das im Mineralstoffprofil 11 plus 6. Da kommen nämlich die 6 toxischen Gegenspieler. Also jemand, der zum Beispiel viel raucht, ein erhöhtes Cadmium hat, hat dadurch ein reduziertes Zink. Und das sind ja alles wichtige Dinge. Und wir sehen durchaus auch Männer, die zum Beispiel in Firmen arbeiten, wo Schadstoffe in der Luft sind, die sind belastet, die sind mit Blei, die sind mit Quecksilber belastet. Das ist natürlich alles nicht förderlich. Und wir wissen, jetzt gibt es seit 2021, November, ist die erste Studie aufgelegt worden zum Thema überadditiver Synergismus. Also früher hat man gesagt, na ja, so ein bisschen Quecksilber macht nichts und so ein bisschen wenig Cadmium macht auch nichts. Aber mittlerweile wissen wir, dass sich diese Schadstoffe nicht nur addieren, sondern potenzieren in
Genau.
ihrer Wirkung. Insofern kann man jetzt nicht einfach sagen, so ein bisschen Blei macht nichts und so ein bisschen Quecksilber macht auch nichts.
Genau. Es wird nämlich die Summe der Teile ist mehr als als
Genau.
die Summe an sich. Und das ist oft so, dass die Grenzen für Schadstoffe eingehalten werden für jedes Einzelne. Wenn aber man alle zusammen sieht, das wird überhaupt nicht untersucht, wie die sich gegenseitig potenzieren. Genau. Vielleicht
Ja,
können Sie
und
das
ich
mit
sag,
dem, ja?
Ich sage den Frauen auch immer, bitte, also jetzt kommt der Sommer, bitte nicht Sonnenschutzmittel auf die Haut. Wir wissen, dass dieses Octrocrylen hinterher später bei Kindern Adipositas auslösen kann. Lieber dann aus der Sonne rausgehen. Ich empfehle eine App vom BUND, die kann man alles dran halten und gucken, ob da Schadstoffe drin ist. Ich empfehle parabenefreie Kosmetik. Ich empfehle einkaufen möglichst unverpackt, nichts in Plastikfolien, da sind Phthalate drin. Bisphenol A ist zwar jetzt in Deutschland verboten, aber es gibt Bisphenol F und S. Und wir wissen mittlerweile aus Studien, die das Umweltbundesamt in Berlin macht, dass solche Dinge wie PCOS oder Endometriose, das weiß man aus Tierversuchen, dass die eben ausgelöst werden können durch solche Umweltschadstoffe. Und wenn wir mal überlegen, wie viele junge Frauen wir mit PCO haben und durchaus nicht nur übergewichtige Frauen, sondern auch ganz schlanke Frauen,
Ja.
und die sind heute 25 und 30. Und Sie und ich, wir wissen das, vor 30 Jahren ging das los mit dieser ganzen Plastikverpackung. Das
Ja.
war vorher nicht so. Das wird bei Ihnen nicht anders gewesen sein als bei mir. Wenn wir sind
Genau.
als Kinder losgeschickt worden, einkaufen und haben Körbchen in die Hand gekriegt und sollten 5 Äpfel und 5 Kartoffeln holen. Heute
Ja.
ist alles eingeschweißt und wir wissen, dass diese Phthalate in ein fettlösliches Lebensmittel gehen und dass man sie darüber auch in seinen Körper kriegt. Und
Ja.
wenn ich dann lese, dass wir das schon nachgewiesen haben in Tierversuchen, dass dadurch PCO und Endometriose ausgelöst wird, ja hallo, dann muss ich doch die Frau, die Kinderwunsch hat, darauf hinweisen.
Wow, das ist so wichtig, was Sie da sagen. Das ist wirklich jeder einzelne Satz ist so wichtig. Also gerade die Trinkflaschen auch, wie viele
Ja,
ihre gesamte
Plastik.
Flüssigkeit aus diesen Plastikflaschen nehmen und
Ja.
wie das alles wirkt, das ist einfach, und man sieht es nicht, also man sieht ja die Wirkung nicht sofort und dadurch ist es so schwer, sich da
Ja.
wirklich vom Kopf her zu entscheiden, also dass man wirklich sagt, oh ja, das mache ich nicht, ja, ich nehme meine eigene
Ja.
Glastrinkflasche oder Edelstahl oder so. So viele Sachen. Ich habe, weil Sie das sagen, mit dem, wir haben 5 Äpfel gekauft, wir haben sogar noch damals, als ich Kind war, die Milch in Kannen, mit der Kanne geholt,
Kenne
ne?
ich auch noch in der Milchkanne, genau.
Ja, genau. Ja.
Genau.
Ach, jeder, ja, da sind so viele Sachen wichtig. Mit dem Titanoxid können Sie vielleicht noch mal kurz erklären. Das wissen viele bestimmt nicht. Also wenn man jetzt wirklich mal im Drogeriemarkt sich die Zutatenliste anguckt, das ist praktisch ein Hilfsstoff für sämtliche Nahrungsergänzungsmittel oder auch für Medikamente, ne? Und
Genau,
total.
E171 seit August 22 jetzt in Deutschland verboten in Lebensmittel. Aber Lebensmittel, die haltbare Lebensmittel sind und die das noch enthalten, dürfen noch verkauft werden. Ich finde es ein Unding, dass wir es dann noch in Medikamenten drin haben.
Ja,
Ja,
Wahnsinn.
also in Lebensmitteln ist es jetzt verboten, in Medikamenten ist es noch drin. Und jetzt hatte mir gerade die Vertreterin einer Pharmafirma gesagt, sie sagt, ja, ich weiß, Sie wollen unser Mittel nicht haben, weil da ist Titanoxid drin. Ich sage, genau. Und da sagt sie, wir nehmen es jetzt raus. Ich sage, wunderbar, dann können Sie gerne wiederkommen.
Ja, also ich glaube, bei B-Vitamin oder so habe ich es noch vor kurzer Zeit im Drogeriemarkt gesehen, dass da eben
Ja, das sage ich auch immer. Bitte nicht also billig ist nicht immer gut. Und ich weiß, dass es Geld kostet. Das stimmt. Und das ist eigentlich ein Unding, dass das nicht über die Kassen finanziert wird. Denn das wäre wirklich sinnvoll. Ja, aber man muss ein bisschen, wenn man es eben kann, dafür ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um seinen Körper so vorzubereiten, dass wirklich ein gesundes Kind entstehen kann.
Genau, und lieber woanders sparen, ja, dass man
Ja.
irgendwelche anderen Sachen, weil das ist wirklich auch für die Mama ist es ja wichtig, aber eben auch für das Baby, was noch so ungeschützt und so vulnerabel ist einfach, ja.
Ja, genau.
Okay. Oh, das ist alles schon so wichtig. Wenn wir jetzt mal zu diesen Krankheiten gehen, Sie haben vorhin gesagt, diese EPH-Gestose oder die, wie man früher gesagt hat, Schwangerschaftsvergiftung, ist ja was, was vielen Angst macht oder was ein bisschen unfassbarer Begriff ist. Was genau ist das und wie äußert sich das? Präeklampsie und Eklampsie.
Genau, jetzt sagt man Präeklampsie. Wir haben noch also im Volksmund Schwangerschaftsvergiftung. Es ist natürlich kein Gift, aber es ist eine Erkrankung, die häufig mit hohem Blutdruck verbunden ist und mit verschiedenen Risiken behaftet ist, auch mit dann einem HELLP-Syndrom, dann geht es den Frauen wirklich ganz schlecht. Die haben Oberbauchschmerzen, die haben Sehstörungen. Und wenn das habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, in den letzten Jahren bei mir nicht mehr erlebt.
Ja,
Ja?
seltener geworden.
Habe ich nicht mehr erlebt.
Ja.
Aber das sind Frauen, die, wenn die in die Klinik kommen und wirklich ein HELLP-Syndrom haben, wo die Leberenzyme auffällig werden, wo der Blutdruck in schwindelnde Höhen geht, wo Blutbildveränderungen auftreten, dann kann das in einem Notkaiserschnitt enden. Und das muss nicht sein. Und wir wissen heute, dass viele Anfänge darin liegen, dass die Einnistung des Kindes nicht gut funktioniert. Und jetzt muss man sich überlegen, warum ist das so? Das hat was damit zu tun, in dem Moment, wo sich das Kind einnistet in die Gebärmutter der Mutter, muss die mütterliche Schleimhaut ja ganz viele Schutzsysteme aufbauen, antioxidative Schutzsysteme, wie zum Beispiel die Glutathionperoxidase. Die wiederum ist aber selenabhängig. Das heißt, wir haben in Deutschland ein Selenmangelland. Ja? Und wenn also das nicht funktioniert, dann kann das später in solchen Dingen enden. Es kann auch so sein, dass es gar nicht zum Einnisten kommt und die Schwangerschaft so wieder abgeht. Also das ist ein Riesenthema. Und das Thema Entzündung. Und mit Entzündung meine ich nicht, dass jemand Fieber hat, krank ist, 39,5 Fieber hat, das ist natürlich auch eine Entzündung, sondern ich meine das, was wir eine Silent Inflammation nennen. Und alle übergewichtigen Frauen, alle Frauen mit einer Parodontitis, alle Frauen mit einem durchlässigen Darm, was wir einen Leaky Gut nennen, haben Schwelbrände von Entzündung im Körper. Und das, was ich ja brauche, um das erstmal ja halbfremde Kind, denn die Hälfte kommt ja vom Papa, ist ja für mich als Organismus erstmal fremd, um dieses halbfremde Kind zu akzeptieren, ist natürlich, dass mein Immunsystem so ausgerichtet sind, dass meine Abwehrzellen nicht hochgefahren werden, sondern meine Toleranzzellen, die sogenannten TH2-Zellen. Das heißt, dieses Gleichgewicht muss da sein. Und wenn das schon von Anfang an gestört ist durch Entzündungsprozesse, die durch Übergewicht, durch Zahnfleischentzündung und so weiter im Körper landen, dann kann es später auch zu solchen Erkrankungen kommen. Und eben Ausstattung von genügend antioxidativen Schutzsystemen. Und die brauchen Kofaktoren, sonst läuft das Ganze nicht.
Ja, dadurch entstehen Endothelschäden, ne? Also die
Genau,
Schäden in
genau.
den Gefäßen praktisch.
Ja, und eben es kommt nicht zu einer sogenannten TH2-Dominanz. Das heißt, wir haben ja immer Angriffszellen und wir haben Zellen, die dem Immunsystem sagen, halt, stopp. Hier brauchen wir nichts zu tun, das können wir tolerieren. Und in der Schwangerschaft muss ich tolerieren. Ich muss ja das halbfremde Kind tolerieren. Wenn mein System völlig auf Angriff geschaltet ist, ja, dann geht das nicht gut, dann funktioniert das nicht. Das muss ich natürlich in dem Moment wieder ändern, wenn das Kind geboren ist. Dann endet wieder diese TH2-Dominanz, wie wir sagen. Und dann kommt es wieder zur TH1-Dominanz. Das heißt, die Mutter ist jetzt wieder in Anführungsstrichen normal. Sie hat ihr normales Immunsystem und wehrt jedes Fremde ab. Aber in der Schwangerschaft soll das bitteschön nicht so sein. Und dann ist zum Beispiel eine gute Maßgabe, alle diese Faktoren zu meiden, Übergewicht, Zähne müssen in Ordnung sein, Darmflora muss in Ordnung sein und bestimmte Mikronährstoffe müssen vorhanden sein und vielleicht auch zusätzlich Omega-3-Fettsäuren. Auch das ist mir wichtig.
Ja, und da sieht man diesen Zusammenhang. Sonst ist es immer so abstrakt, ja, wir brauchen Mikronährstoffe, aber genau an dieser Stelle greift das dann. Dafür ist es
Ja,
wichtig, ne?
ja, genau.
Ja. Wie merkt denn eine Frau, wenn sie das tatsächlich hätte? Was sind die Warnzeichen und in welchem Schwangerschaftsteil, also in welchem Monat oder so, kann es auftreten?
Naja, das ist, also ich sag mal, wenn ich eine auch habe ich gerade gehabt, eine übergewichtige Schwangere ist also schon mit dem Ausgangsgewicht von 85 Kilo bei einer Größe von 1,65 gekommen. Und dann kam sie wieder und sagte, ja, ich habe so ein bisschen, mir tut der Bauch so weh und ich habe manchmal Kopfschmerzen Und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen Sehprobleme. Oh, habe ich gedacht, Hilfe. Und dann haben wir sofort das entsprechende Labor abgenommen. Das war aber in Ordnung. Der Blutdruck war aber auch ein bisschen erhöht. Also habe ich ihr schon ein Medikament gegeben gegen hohen Blutdruck. Habe sie natürlich öfter einbestellt, wollte sie häufiger sehen. Es ging ihr dann wieder gut. Sie hat auch normal entbunden. Alles gut. Aber das sind so die Dinge, mit denen die Frauen da kommen. Also das betrifft aber in der Regel, sehe ich da keine schlanken, ich sag mal, normalgewichtigen Frauen, sondern es sind wirklich in der Regel Frauen, die schon ein gewisses entzündliches Potenzial mitbringen. Es ist aber viel seltener, also zumindest bei mir, nun habe ich ein, ich sag mal, ein ganz normales bürgerliches Klientel. Also ich bin nicht so sehr in den Problembereichen dieser Stadt, wo mehr Menschen sind, die wenig Geld haben, die sich schlecht ernähren, die sozial schwach sind. Ich denke, da tritt sowas häufiger auf.
Ja, also ich erinnere mich, dass meine Freundin damals, meine beste Freundin, hat tatsächlich ein HELLP-Syndrom bekommen. Die war schlank, sie hat nicht geraucht und das war sehr dramatisch. Die wären beide fast gestorben. Das ist natürlich jetzt schon
Ja,
lange her.
natürlich. Ja, klar, das gibt es auch. Aber ich sag mal, wenn ich mal sagen würde, wie häufig ist das bei schlanken, normalgewichtigen, nicht rauchenden Frauen und wie häufig bei den anderen, dann würde ich wirklich sagen 80-20.
Ja. Gibt es da einen Unterschied zum HELLP-Syndrom, also von der Entstehung her und auch von den Symptomen natürlich, ne? Die haben ja nochmal andere Symptome.
Bei was?
Beim HELLP-Syndrom im Verhältnis zur Präeklampsie, zur Eklampsie.
Naja, das HELLP-Syndrom ist die Komplikation der Präeklampsie, ne? Also wenn das weitergeht, der Blutdruck immer weiter steigt, die Frau schon Sehstörungen hat, die Transaminasen in die Höhe schießen, also dann wird es natürlich problematisch. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Frauen habe ich Jahre nicht mehr gesehen. Ja?
Das stimmt,
Also,
ja.
weil das ist einfach so, wenn Frauen schon anfangen, problematisch zu werden. Und ich sage mal, diese Patientin, von der ich eben gesprochen habe, die war dann in der 30., 31. Woche. Gut, dann sollen sich hier in Bremen sowieso die Frauen schon mal vorstellen in der Geburtsklinik, weil wir ja im Moment so wenig Kapazität haben. Aber die stelle ich dann schon mal vor, so unter dem Motto, bitte, ich möchte schon mal, dass ihr diese Frau kennenlernt. Die ist schon mit einem Blutdruckmittel eingestellt. Ihr seht, dass die übergewichtig ist. Betreut die bitte schon mal und überlegt, das, was da eventuell auf euch zukommt.
Ja, also die Überwachung ist einfach schon mal sehr viel
Ja.
besser jetzt und dadurch wird es
Ja.
abgefangen. Ja,
Ja.
das ist schon mal gut. Und es ist ja auch so, dass immer mehr Leute, ja, man weiß es nicht so richtig, aber dass immer mehr Leute wach sind und auch sich gut ernähren. Andererseits, ja, es ist praktisch eine Schere, die aufgeht, ne? Es sind viele Leute, die bewusster werden, auf jeden Fall, aber es gibt auch immer noch welche, die sich gar nicht darum kümmern.
Ja, das Problem ist, dass es eine bestimmte Gruppe gibt, die sich wirklich gut ernähren, sehr auf sich achten, aber diese Gruppe ist klein. Die Gruppe von Menschen, die sich sehr schlecht ernähren und die rauchen, die schon per se übergewichtig sind, diese Gruppe nimmt zu. Und wenn ich mir das angucke, wie das in den Kindergärten läuft hier in Deutschland, dann wird mir manchmal Angst und Bange. Also wenn schon die Erzieherinnen übergewichtig sind, wenn es Milchreis gibt mit Erdbeeren oder Erdbeermarmelade zum Essen, wenn es auf jedem Kindergeburtstag und lass 20 Kinder in der Gruppe sein, immer nur Süßigkeiten gibt, dann muss man sich nicht wundern. Und solche Kindergärten wie zum Beispiel Waldorf, die sind dann wirklich die Ausnahme.
Ja, das stimmt. Ich habe wahrscheinlich mehr mit solchen Leuten zu tun, dass ich das verzerrt sich so ein bisschen. Da habe ich das
Ja,
Gefühl, es gibt
genau.
viel mehr bewusste Menschen, ja, aber
Nein, nein, leider
insgesamt
nicht.
nicht. Ja, das ist
Leider
auch,
nicht.
glaube ich, ein großes Problem bei den vielen Migranten. Also das fällt mir auf, dass sehr viele Migrantenkinder so dick sind und so mit der Chipstüte ständig draußen rumlaufen. Also ich glaube, da wäre auch Aufklärung sehr wichtig in dem.
Ja, aber das ist wirklich ein Problem, weil das nutzt sehr wenig. Gucken Sie, wir hatten letzten Sommer hier, das war so heiß hier, also für deutsche Verhältnisse wirklich, wir hatten einen Tag 37 Grad und die Frau kommt an mit einem langen Mantel bis zu den Knöcheln. Der Mantel war geschlossen und sie trug noch ein Kopftuch. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen. Und dann habe ich gesagt, zu dem Mann, weil sie verstand mich ja auch nicht, sie soll diesen Mantel ausziehen, sie soll da nicht dauernd drin rumlaufen. Alle dieser Migrantinnen haben einen fulminanten Vitamin D-Mangel.
Ja, weil
Einen
die eine ganze.
fulminanten Vitamin D-Mangel.
Ja.
Ich warte darauf, dass wir wieder Kinder mit Rachitis kriegen, wie vor 150 Jahren. Und ich habe gerade gestern, da habe ich gedacht, das ist doch wohl der Zufall. Morgen machst du das Interview und heute siehst du so ein Kind. Da war ein kleines Kind und das hatte diese Beine wie bei einer Rachitis früher. Also,
Ja.
und die Mutter war eine Frau, die aus dem arabischen Raum kam, verschleiert. Langer Mantel und wenn ihr nicht der Frauenarzt gesagt hat, Vitamin D einnehmen, weil die können ja auch nichts zahlen, die haben ja kein Geld, dann hat die natürlich einen fulminanten Vitamin D-Mangel.
Ja.
Und der Vitamin D-Mangel macht was, und zwar auch mit den Kindern, nicht nur mit
Ja,
den Frauen.
total. Ja, das ist ein Riesenproblem, das stimmt.
Ja.
Also alles, weil sie verstehen es nicht, sie, also von der Sprache her, und sie verstehen auch wahrscheinlich den Sinn nicht so sehr. Und sie sind
Richtig.
eben die ganze, der ganze Körper ist immer bedeckt und bekommt niemals Sonne. Das ist wirklich,
Ja,
ja, stimmt. Und die
ja,
Kinder sind oft viel drin. Ja, das ist dann
ja.
das Nächste.
Mhm.
Okay. Wie ist das denn, wenn Frauen unabhängig von der Eklampsie hohen Blutdruck haben? Was ist da der Grund oder was kann man da machen? Nee. Sind ja auch oft übergewichtige Frauen wahrscheinlich. Ne?
Naja, also wie gesagt, Sie müssen sich immer vorstellen, Übergewicht führt zur Silent oder Low-Grade Inflammation, also zur stillen Entzündung. Die stillen Entzündung macht uns vermehrt freie Radikale. Die mehr freien Radikale machen uns Schaumzellen an den Innenseiten der Gefäße. Und wenn die Schaumzellen da sind und das Gefäß starr wird, dann habe ich einen hohen Blutdruck. Das ist
Ja,
der
völlig logisch.
Pathomechanismus.
Ja.
So, also insofern muss man der Frau einfach das wirklich mal so erzählen. Und wenn man das so mit Worten erzählt, die auch jeder Mensch verstehen kann. Ich mache das dann noch mit Handbewegung, dass ich sage, guck mal, dein Gefäß wird starr und jetzt musst du dir vorstellen, du hast einen Fluss, der ganz starr ist und dann kommt die Schneeschmelze und dann tritt der Fluss über seine Ufer, weil er eben sich nicht elastisch ausweiten kann.
Ja.
Habe ich einen Fluss, der nicht begradigt ist und die Schneeschmelze kommt, dann tritt das Wasser eben an einigen Stellen über die Ufer und wir haben keine hohe Fließgeschwindigkeit. Und so erkläre ich denen immer, was einen hohen Blutdruck ausmacht. Und das kann das Übergewicht sein, das kann die Parodontitis sein, das kann das verdammte Rauchen sein. Ja? Und deswegen versuche ich denen immer mit solchen Bildern und mit Handbewegungen das wirklich deutlich zu machen.
Ja. Und eine andere Komponente ist dieser e Bewegungsmangel generell in der Bevölkerung. Ne? Das ist einfach so. Also
Wahnsinn.
Wahnsinn, ne? Das fällt mir schon, also das finde ich, ist für mich wirklich sehr unbegreiflich, wenn ich zu den Schwangeren sage, wie oft geht ihr denn raus oder so und man sie wirklich dazu bewegen muss, dass sie einmal am Tag sich eine Stunde bewegen. Das ist für mich wirklich absurd, weil. Also, dass man sie dazu auffordern muss, dass sie wenigstens eine Stunde am Tag rausgehen und viel besser
Ja,
wären
ich
5 Stunden. Ja.
genau, ich komme jetzt gerade vom Kongress in Berlin und gut, auf dem Kongress muss man natürlich sitzen und zuhören. Und das ist mir so fremd, dieses dauernde Sitzen und Zuhören. Also nach
Ja.
2 Tagen bin ich wirklich fertig damit, da bin ich durch damit.
Ja.
Dann muss ich wieder raus und muss mich bewegen. Und in der Praxis sitze ich nicht am Schreibtisch und mir gegenüber sitzt die Patientin, sondern ich sitze an einem kleinen runden Tisch und sie sitzt mit mir am runden Tisch und meine Computereingaben mache ich dann am Stehpult. Dann gehe ich zum Ultraschall, dann setze ich mich wieder kurz zum Gespräch. Also ich bin dauernd in Bewegung und so bin ich das gewohnt. Und ich versuche den Frauen deutlich zu machen hier, dass ihr müsst jetzt nicht Ruhe einhalten, ihr müsst euch wirklich bewegen. Natürlich, wenn eine Risiko da ist, also ich habe jetzt eine junge Frau, die kriegt Zwillinge. Da war so ein bisschen die Frage, wie lang ist der Gebärmutterhals, hatte ich gemessen am Anfang. Und sie hat ein Pferd und wollte unbedingt dieses Pferd reiten. Und da habe ich gesagt, nee, also jetzt bitte wird nicht mit Galopp durch die Gegend geritten. Mit dem Hund spazieren gehen finde ich gut, aber jetzt bitte kein Galopprennen mit dem Pferd.
Ja, man kann ja auch spazieren mit
Ne?
dem
Also
Pferd.
da, genau, da muss man ein bisschen einschränken, aber ansonsten bin ich sehr für Bewegung und im Prinzip, wenn man nicht gerade Marathon läuft, ins Hochgebirge stratzelt oder Fallschirmspringen macht, kann man von mir aus jede Sportart machen.
Ja. Und vor allem, dass man sich bewegt, das ist die Hauptsache. Man kann schwimmen,
Ja.
man kann eben dass man das in seinem Alltag ganz normal einbezieht und nicht als eine Besonderheit, oh, ich muss ja auch noch
Ja,
rausgehen. Ja, das ist so
genau.
unglaublich wichtig. Also auch wieder das mit der Vorbildfunktion. Wenn man später nicht möchte, dass die Kinder immer drinnen hängen, dann muss man das natürlich auch selber machen. Man kann sich das
Ja,
angewöhnen und
ja,
ja, das wirklich im Ja.
ja. Genau, ist so.
Also die nächste Sache, die immer mal Sorgen macht, eine Plazenta previa. Wie passiert das und haben wir da irgendeinen Einfluss drauf oder was, wie sollen wir damit umgehen? Es ist ja nicht häufig, aber es gibt es ja
Nein,
schon.
Gott sei Dank ist es nicht so häufig. Und gut, das sieht man natürlich dann im Ultraschall, gerade so beim zweiten Ultraschall zwischen den 19. und 22. Woche. Wenn ich vom Bauch her gucke und sehe, denke, oh, wie weit geht denn die Plazenta darunter? Dann mache ich nochmal einen Ultraschall durch die Scheide und dann kann ich sehen, ob die Plazenta nur tief sitzt, ob sie vielleicht ein kleines bisschen vor dem Muttermund sitzt. Oder ob sie komplett da sitzt. Natürlich wächst die Gebärmutter, zieht den Mutterkuchen, die Plazenta mit nach oben. Passiert das aber nicht, ist es natürlich schlecht. Also wenn ich eine totale Plazenta previa totalis habe, also die total vor dem Muttermund liegt, dann muss das Kind per Kaiserschnitt geboren werden. Wir wissen aber, und auch das, ich habe mich gestern so geärgert, weil wir da einen Referenten hatten, der künstliche Befruchtung macht und von allen Komplikationen nichts hören wollte. Aber gerade IVF, also diese künstliche Befruchtung, sage ich mal, diese Maßnahmen erhöhen das Risiko. Wir wissen auch, dass vorausgegangene Kaiserschnitte, das Myomentfernung, das Rauchen, das erhöht das Risiko dafür. Gott sei Dank ist es in den meisten Fällen so, dass die Plazenta, wenn sie nicht total vor dem Muttermund liegt, dass sie doch, wenn sie nur am Rand liegt ein bisschen, dass sie mit dem Gebärmutterwachstum nach oben wandert. Aber diesen Frauen sage ich auch, also bitte, wenn irgendwie eine Blutung auftritt oder so, sofort kommen, dass wir gucken können. Und wenn das eine Plazenta previa totalis ist, also die völlig vor dem Muttermund liegt, dann muss die Frau einen Kaiserschnitt kriegen. Aber auch wiederholte Kaiserschnitte erhöhen das Risiko.
Ja, und auch Ausschabungen, ne? Also
Ausschabung auch,
Vorsorgefehlgeburten
genau.
und
Ja, genau.
Abtreibungen auch.
Ja, genau.
Ja, ich.
Also gut, gegen einige Dinge kann man leider nichts tun, das ist ganz klar. Aber also nicht rauchen ist gut und ich bin kein großer Befürworter von In-vitro-Fertilisation, also von künstlicher Befruchtung. Ich weiß, dass es Frauen in ihrer Verzweiflung manchmal tun, aber ich versuche möglichst alle anderen Maßnahmen mit beiden, mit Mann und Frau, damit sie natürlicherweise zu einem Kind kommen.
Ja, yeah. Wie kann man das denn erklären, dass da mehr Plazenta previa entsteht?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber wir wissen, dass das Risiko um das 3,7-fach das Risiko für eine Plazenta previa erhöht ist.
Das ist sehr spannend.
Ja, steht auch in der Leitlinie drin zur Plazenta previa. Wird nur nie erzählt, wird natürlich
Ja.
den Frauen auch nicht erzählt, es wird den Frauen auch nicht erzählt, dass diese Kinder häufiger an Krebs erkranken. Natürlich, wenn ich das in absoluten Zahlen sehe, ist das wenig. Aber ich bin der Meinung, solche Aufklärungen gehören zumindest dazu.
Das ist auch interessant. Ja.
Genau.
Ja. Aber ich finde, die gute Botschaft ist auf jeden Fall, wenn man am Anfang der Schwangerschaft eine Plazenta previa, also ich sage lieber nochmal, das ist, heißt, die Plazenta liegt direkt vor dem Muttermund und also vor dem Ausgang, wo das Baby später
Ja,
raus.
genau.
Das doch jetzt hätte ich am Anfang sagen sollen. Dass die oft noch hochzieht, also dass das oft
Genau.
dadurch, dass die Gebärmutter ja wächst, die Plazenta dann wirklich an die Seite rutscht,
Genau.
sozusagen.
Genau.
Genau,
Ja.
das ist schon mal gut. Der nächste Punkt, der auch vielleicht ein bisschen für Sorgen sorgt, wie kann denn eine vorzeitige Plazenta-Lösung, wie passiert sowas? Also, dass die Plazenta sich praktisch ablöst, ist zum Glück ja auch sehr selten, bevor das Baby rauskommt. Wie kann sowas
Das ist
passieren?
natürlich, das ist ein Notfall, ne? Ein
Ja,
absoluter Notfall.
absolut,
Und
ja.
habe ich ganz, ganz, ganz lange, Gott sei Dank, nicht mehr erlebt. Gut,
Ja.
wenn ich jetzt Klinikärzte frage, die natürlich, ich meine, da kommen die Frauen ja dann hin, die sagen vielleicht, ja klar, hatten wir gerade letzten Monat oder so. Ich habe es jahrelang nicht mehr erlebt. Aber eine vorzeitige Plazentalösung ist ein absoluter Notfall, weil das Kind wird ja nicht mehr versorgt und das endet auch, wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird, wenn nicht rechtzeitig sofort das Kind geholt wird, dann kann das wirklich schrecklich enden,
Ja, es ist
wenn
eher
sich die
durch ein,
Plazenta löst.
ne, dann ist das Kind nicht mehr
Ja.
versorgt und es ist sofort, wird es dann praktisch
Ja.
ersticken und ja,
Ja,
eher
ja.
kein
Aber
Sauerstoff
ich habe
mehr.
es Jahre nicht mehr erlebt, Gott sei Dank. Also
Ja.
als ich noch in der Klinik war, natürlich war ich eher damit konfrontiert. Also wenn Sie jetzt eine Klinikärztin fragen würden, dann würde die vielleicht sagen, ja, hatten wir vor 3 Monaten. Aber in den Praxen ist sowas schon extrem selten.
Ja, und das ist eher durch einen Unfall oder so. Also wenn man zum
Ja.
Beispiel sich vorstellt, wenn man Fahrrad fährt und mit dem Fahrrad hinfallen würde, da könnte sowas passieren, ne?
Ja, obwohl auch das ja nicht die Regel ist. Also die
Ja.
Frauen kommen nach Unfällen immer sehr besorgt, was ich auch verstehen kann. Was weiß ich, jemand hinten drauf gefahren oder mit dem Fahrrad gestürzt, dann gucken wir natürlich sofort, ist alles in Ordnung, geht es dem Kind gut, ist die Plazenta fest. Wir gucken dann sofort, aber in der Regel, Gott sei Dank, ist das Kind gut geschützt und in der Regel passiert nichts bei einem milden Trauma. Also da muss schon ein ganz
Ja.
schönes Trauma kommen.
Ja, da hat die Natur wahnsinnig vorgesorgt. Also ich bin selbst
Ja.
in einer meiner Schwangerschaften kurz vor dem Geburtstermin gestürzt, praktisch mit, und es ist aber trotzdem war alles gut. Also es hat dann die Wehen
Ja,
ausgelöst ein bisschen früher,
genau.
aber es ist nichts passiert. Also man muss da wirklich nicht furchtbare Angst haben. Aufmerksam sein auf jeden Fall, wenn es plötzlich bluten würde, unbedingt zum Arzt gehen, aber
Ja.
man muss nicht in Panik sein, deshalb.
Ja, und wenn Ärzte nicht da sind, auch einfach ins Krankenhaus gehen.
Ja, was haben wir noch? Haben wir jetzt irgendwas noch nicht angesprochen von Krankheiten? Was gibt es noch für Krankheiten, die wichtig sind? Habe ich irgendwas vergessen?
Nein, mir fällt gar nicht so viel ein, weil Schwangerschaftsdiabetes, ne? Das ist
Ja,
auch
das
so
vielleicht
was,
noch.
was ja getestet wird in Deutschland und zwar in 2 Tests. Erst wird ja so ein Suchtest gemacht, wofür ich plädiere immer dafür, das natürlich möglichst früh zu machen. Denn wenn da immer schon so schön steht, von der Beginn der 25. Woche bis zum Ende der 27. Woche. Ich mache mal ein ganz schlechtes Beispiel. Die Frau kommt 27 Wochen und 5 Tage. Wir machen den ersten Zuckerbelastungstest, der ist auffällig. Dann wird die Frau wieder bestellt, vielleicht eine Woche später, jetzt zum großen Zuckerbelastungstest. Dann kommt raus, sie hat einen Gestationsdiabetes. Also ich bin schon dafür, das möglichst früh zu wissen. Dann natürlich immer Ernährung, Ernährung, Ernährung. Denn es muss nicht unbedingt darin enden, dass die Frau vom Diabetologen dann Insulin bekommen muss, sondern in der Regel reicht Ernährungsumstellung. Und aber auch da, das sind in der Regel eben auch nicht normalgewichtige Frauen, die dann plötzlich einen Schwangerschaftsdiabetes haben, sondern es betrifft in erster Linie wieder übergewichtige Frauen.
Ja, das stimmt zwar, aber ich habe am Anfang, als das jetzt so zur Regel wurde, das war ja früher in meiner Ausbildungszeit, war das ja noch kein Thema mit dem Zuckerbelastungstest sozusagen. Und da habe ich immer gesagt, du bist doch schlau. Also jetzt, wenn die Schwangeren mich gefragt haben, soll ich das machen? So kam das. Und dann, wenn ich dann gesagt habe, wenn du nichts in der Familie hast und auch nicht übergewichtig bist, sehe ich da keinen Grund. Aber es ist wohl anscheinend so, dass es unglaublich zunimmt, der Schwangerschaftsdiabetes auch bei schlanken Frauen. Beobachten Sie das auch in der Praxis oder nicht so? Eher nicht, ne?
Nein, kann ich nicht sagen. Also meine
Ja.
schlanken Frauen haben in der Regel wirklich keinen Schwangerschaftsdiabetes. Es sind ich würde wirklich sagen, zu 95% schon die übergewichtigen Frauen.
Ja, und da ist, finde ich, so wichtig, dass, wenn Sie es schaffen, ja, sich mit der Ernährung umzustellen und eben nicht Insulin zu spritzen, weil es oft so ist, dass ein Schwangerschaftsdiabetes später zu einem normalen Diabetes wird, also zum Typ-2-Diabetes,
Richtig,
ne? Und die
genau.
Kinder auch, ne, dass die Kinder auch mehr gefährdet sind, an Diabetes zu erkranken später. Das ist
Genau,
wohl jetzt
genau.
auch. Ja.
Ja, aber das sind
Ja.
schon so die großen Erkrankungen. Wie gesagt, ich habe vielleicht jetzt auch dadurch, dass ich so eine mittlere bürgerliche Schicht habe, habe ich das nicht viel, weder Schwangerschaftsdiabetes noch Gestosen oder Präeklampsie. Ich habe schon, Gott sei Dank, sind viele meiner jungen Frauen mit Schwangerschaft doch gesund und tragen auch ein gesundes Kind aus.
Naja, und wahrscheinlich auch, weil sie das mit dem Kinderwunschprofil so wichtig nehmen und das den Frauen ja schon
Ja.
anliegen. Das heißt, da werden ja die Weichen schon gestellt, dass sowas gar nicht erst passieren.
Ja, also ich habe jetzt auch mal so ein typisches Beispiel und ich finde diese junge Frau toll. Die ist 25 Jahre alt, die wiegt 102 Kilogramm, die hat ein PCO-Syndrom und sie möchte schwanger werden. Was wurde gemacht? PCO hieß es ja, nehmen Sie die Pille, fertig. Und dann hat sie die Pille abgesetzt und ein Jahr versucht. Die Regel kam, wie sie wollte, mal alle 4 Monate, dann wieder gar nicht. Aber schwanger ist sie nicht geworden. Und dann kam sie zu mir und sagte so, ich möchte schwanger werden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schön, dass Sie da sind und noch nicht schwanger sind. Dann wollen wir jetzt in die Aktion. Und sie hat natürlich eine nicht alkoholische Fettleber. Natürlich hat sie die. Sie hat natürlich eine Insulinresistenz. Und sie geht das jetzt wirklich an. Also toll macht sie das. Also wir haben das Kinderwunschprofil gemacht. Wir behandeln jetzt die Fettleber. Sie hat schon 5 Kilo abgenommen. Immerhin in 3 Wochen 5 Kilo abgenommen. Und sie ist weiter völlig motiviert. Sie hat ihre Ernährung verändert. Sie hat sich die Ernährungsdocs im Fernsehen angeguckt zum Thema Fettleber. Und sie ist voll mit motiviert, weiterzumachen und mit dem Kinderwunsch zu warten, bis wirklich alle Parameter stimmen. Also toll.
Toll. Ja, das
Sage
ist
ich ja
toll.
auch jedes Mal.
Ja, und da ist auch wiederum wichtig, die Männer mit reinzuholen, weil wenn die Männer weiter schlecht essen, zum Beispiel, und die Frau sie ja bekocht, vermutlich, dann ist
Ja,
es viel
ja.
schwieriger. Und wenn das beide gemeinsam machen, dann ist es erstens
Ja.
für beide ein Riesengewinn und auch für die Frau an sich leichter, ne?
Ja, sagte sie mir heute Morgen. Mein Mann macht auch mit, habe
Ach,
ich gesagt.
schön.
Prima,
Ja,
genau.
das ist dann auch ein schönes Paargefühl, also dass man sich noch mal so stärkt in seiner Beziehung, ja, wenn man das
Ja,
gemeinsam macht. Total
genau.
schön.
Ja.
Wir können ja vielleicht noch kurz auf, eigentlich haben Sie es vorhin schon gesagt, was es noch so für Schadstoffe lauern, auf die man vielleicht gar nicht so achtet. Da fällt mir zum Beispiel ein, wenn man Schwangerenkleidung kauft im Supermarkt, weil sie ja billig sein soll, weil man sie ja nicht lange braucht, dass das oft schadstoffbelastet ist oder auch Babykleidung, wenn man die neu kauft. Und dass es sehr viel
Ja, aber das
sinnvoller,
ist,
ne?
ja,
Dass sehr viel
klar.
sinnvoller ist,
Aber das ist,
gebrauchte Kleidung zu kaufen, zum Beispiel.
ja, gebrauchte Kleidung zu kaufen. Und das ist ein zunehmendes Problem. Wir haben ja jetzt vor ungefähr 8 Wochen eine Meldung in den Nachrichten abends gehabt, dass in unseren Flüssen irgend so ein Umweltgift schwimmt. Und das wolle man mal bis 2025 beheben. Wo ich gedacht habe, sag mal, seid ihr wahnsinnig geworden,
Aber
ja?
echt,
Wir
ja.
wissen mittlerweile, dass unser Trinkwasser mit Hormonen belastet ist,
Ja.
ja? Wir wissen mittlerweile, dass diese ganzen schönen Voltaren-Salben, die ja so angepriesen werden im Fernsehen, so unter Motto, hast du Schmerzen, den Voltaren, dass
Ja.
das in unser Wasser geht und dass diese Schadstoffe gar nicht komplett rausgefiltert werden können.
Ja.
Gut, aber ich meine, irgendwie, wir müssen was essen, wir müssen was trinken. Wer es sich leisten kann, sollte wirklich, ich sag mal, Bio kaufen, unverpackt kaufen, sollte möglichst, wenn er noch kann, sich zumindest einen Wasserfilter kaufen und das Wasser filtern. Natürlich nicht rauchen, natürlich keine parabenhaltige Kosmetik ins Gesicht schmieren, das alles nicht, aber es ist so komplex geworden. Ich glaube, das ist wirklich eine politische Aufgabe, dass wir endlich anfangen, hier mehr durchzusetzen und den Menschen diese Auswirkungen aufzuzeigen. Das Problem ist ja immer nicht, wir spüren es nicht, wir riechen es nicht, wir fühlen es nicht.
Ja.
Und deswegen ist es für viele nicht da.
Ja.
Aber es ist natürlich da und dann kommt es zu Erkrankungen. Man bringt diese Erkrankungen, wie zum Beispiel PCO, Endometriose, wie gesagt, in Tierversuchen nachgewiesen, bringt man damit gar nicht in einen Zusammenhang. Und
Ja.
wenn wir das den Menschen deutlicher machen würden, dann würden hier die Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das nicht mehr. Warum verbietet man nicht diese Voltaren-Reklame? Also da sind wir immer noch viel zu sehr gebunden an die Industrie. Herr Özdemir versucht ja wirklich die Kinderernährung zu verändern. Er müsste das für mein Empfinden noch sehr viel radikaler tun. Die Klimaaktivisten machen ganz viel, was ich auch gut finde, führt aber nicht dazu, dass sich jeder darüber freut. wenn der Verkehr steht, weil 5 Leute sich auf der Elbbrücke angeklebt haben. Aber ich kann sie wirklich gut verstehen, weil ich glaube, immer nur über radikale Maßnahmen wachen die Leute auf. Und was ich den Frauen immer sage, bitte nicht das Handy an den
Oh
Körper.
ja, das ist auch noch ein großer Punkt. Und so oft wie möglich ausschalten. Ja.
Ja, es wird ja darüber gestritten und gestritten, ob nun Handystrahlen gefährlich ist oder nicht. Dazu gibt es unterschiedliche Stimmen. Aber ich finde, wenn man schwanger ist, muss man nicht das Handy in der Hosentasche tragen. Und man hat auch andere Möglichkeiten zu telefonieren, als sich das Handy ans Ohr zu halten. Also auch
Ja.
das nochmal. Genau das Gleiche ist es mit dem Fliegen. Ich werde dann immer gefragt, ja, kann ich in Urlaub fliegen? Also in der Leitlinie steht ja, man darf, was weiß ich, 5-mal die Strecke Frankfurt-Toronto fliegen. Ich sage immer, das ist das Offizielle. Das Inoffizielle ist, dass natürlich Fliegen auch nicht das Gesündeste ist.
Ja.
Also deswegen, wenn das nicht gerade sein muss, dann kann man vielleicht auch mal einen Urlaub hier im Allgäu machen oder an der schönen Nordseeinsel oder so und muss nicht unbedingt stundenlang durch die Gegend fliegen.
Ja, weil da die Strahlung einfach auch so hoch ist, ne?
Ja.
Ja, das sind so viele, also, aber ich finde auch das Handy nicht am Baby, also nicht nur für sich selber nicht
Ja.
ans Ohr halten, sondern auch nicht in der Nähe des Babys im Bauch oder auch
Ja,
später, wenn man das
klar.
Baby trägt oder so, dass
Ja.
man das Handy möglichst oft ausschaltet und oft weglegt, ja.
Ja.
Ja, total. Ach, mir ist gerade noch was eingefallen. Ah, mit der Babykleidung, dass man da auch wirklich drauf achtet, was man dem Baby anzieht, dass man diese frisch gekaufte Kleidung, die ist so in
Wäscht.
den, ja, dass man die mehrmals wäscht oder eben möglichst, ja, wirklich mehrmals wäscht oder eben gebrauchte kauft, die schon viel mal gewaschen ist und lieber da das Geld spart und lieber für die anderen Sachen ausgibt, die wir gerade
Ja,
angesprochen haben, ne?
aber das Bewusstsein muss steigen und es ist leider so, dass sich unsere Gesellschaft im Moment mehr teilt. Also das, was wir früher hatten, so das normale Bürgertum, sag ich mal, so eine gute Mittelschicht, die wird weniger, leider. Wir haben eine gehobene Mittelschicht und wir haben viele Menschen, die sozial sehr schwach sind, die sehr ungebildet sind, die Migrationshintergrund haben, die vielleicht geflüchtet sind. Und da teilt es sich wirklich sehr, sehr stark auf.
Ja.
Und das ist nicht nur mit Geld zu machen. Natürlich gehört da Geld rein, aber da gehört vor allen Dingen Nachhaltigkeit, Medizin rein, Vorbildfunktion.
Ja, und
Und
Aufklärung in der Schule,
ja, bei
total.
den Ärzten fängt an, es geht in die Kindergärten, es geht in die Schulen, natürlich,
Ja.
aber ich meine, ja, wissen Sie ganz im Ernst, wenn ich das sehe, auch jetzt gerade, das hat jetzt vielleicht damit nicht direkt zu tun, aber auch in den Altenheimen. Ich war gedestern bei meiner Mutter, waren die Bediensteten, die da waren, waren alles übergewichtige Menschen, alle mit einer Mords-Nikotinfahne. Ja, und in den Kliniken sehe ich auch immer mehr davon.
Ja.
Also auch Krankenschwester und Krankenpfleger,
Ja.
ja, und Ärzte. Da sehe ich leider auch, die kein gutes Vorbild sind.
Ja.
Und das geht
Ja.
nicht.
Ja. Und es muss auf jeden Fall sich in der Politik was ändern, aber wir können nicht darauf
Ja.
warten, sondern jeder muss wirklich diese Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und
Ja.
deswegen mache ich auch diesen Kongress, weil ich das so wichtig finde, dass wir wirklich die Leute aufklären, weil allein schon die Information bringt ja viel. Ja, man muss es natürlich dann auch machen, aber allein das schon zu wissen. Und ich wollte noch mal mit dem Wasser vorhin sagen, ich finde, Wasser ist so ein unglaublich wichtig, dass man das Wasser filtert, gerade als werdende Mama und
Ja.
der Eltern. Weil diese vielen Schadstoffe, die da drin sind, von den vielen Medikamenten, die die Leute nehmen, nicht rausgefiltert werden und das Wasser auch im Bruchteil untersucht wird nur und nicht auf alles, was da
Ja.
die ganzen Pillenrückstände, die ganzen aus den Plastikflaschen, das geht alles in den Kreislauf und geht alles in unser Wasser und das wirkt wiederum auf unseren Körper und das ist also ja,
Ja, aber
sauberes
noch mal
Wasser.
vielleicht zum Schluss, wichtig, 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 ich möchte bitte die Väter mit im Boot haben.
Unbedingt, ja.
Also wenn der werdende Vater selber raucht und trinkt und übergewichtig ist, dann müssen wir ihm sagen, diese Information kannst du auf dein Kind weitergeben.
Ja.
Also auch der Papa muss sein Leben ändern. Und ich erkläre Ihnen dann das auch mit diesen Mikro-RNAs und mit der Epigenetik. Und wenn Sie das einmal verstanden haben, sind Sie auch eher gewillt, was zu verändern.
Ja, das meine ich. Die Aufklärung alleine macht schon viel. Dann ist es gut, wenn man es
Ja.
immer wieder hört und dann das auch wirklich gemeinsam umsetzt, aber die Aufklärung ist schon mal sehr wichtig.
Ja, genau.
Wunderbar. Dafür war dieses Interview jetzt da und es war ganz, ganz toll. Dankeschön.
Gerne.
Ich habe
Wann
noch.
kommen Sie wieder zurück?
Ach, im Sommer.
Im Sommer. Gut, ist ja
Ja,
nicht mehr so lang.
das
Also
ist
wie
nicht lange.
gesagt, wir brauchen Hebammen ohne Ende. Die sind alle, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und ich glaube, sie sind sehr erwünscht, wenn sie wiederkommen.
Ja, generell sind Hebammen so wichtig. Das fand ich auch.
Ja.
Gut,
Ja?
aber solche Ärzte wie Sie sind auch total wichtig. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch. Schönen Abend noch.
Dankeschön, Ihnen auch.
Ja, tschüss.
Tschüss.